In unmittelbarer Nähe zum Schloss befindet sich das Naturfreundehaus. Während einer Matinee-Veranstaltung im Naturfreundehaus berichtete Arno Enzmann über die Geschichte des Heidehäuschens, die Nähe zum Schloss Freudenberg und die Frage, ob es wohl Berührungspunkte gab, machten mich neugierig. Ich sprach Arno Enzmann darauf an und er war sofort bereit, mit mir darüber zu sprechen. Ich zitiere zunächst von der Seite www.naturfreunde-in-wiesbaden.de. Zitat: Den arbeitenden Menschen aus grauen Städten den Zugang zur Natur zu erschließen, war das Ziel der Gründergeneration der Naturfreunde-Bewegung vor über 100 Jahren. 1895 schlossen sich die ersten Naturfreunde zusammen, um die Natur als Quelle der Erholung zu erkunden und sich anzueignen. Gemeinsam zusammentreffen, sich fortzubilden und Aktivitäten zu organisieren. Zitat Ende. Und etwas weiter im Text heißt es, Zitat, am 26. August 1912 gründeten sich die Wiesbadener Naturfreunde. 12 Jahre später, am 13. Juli 1924, folgte die Gründung einer weiteren Naturfreunde-Gruppe in der damals noch selbstständigen Gemeinde Schierstein. Zitat Ende.
Das ist ein langer Kampf. Das kam der Naturschutz selber. Der ist ja erst später eigentlich als Aufgabe der Naturfreunde definiert worden. Der Urschleim der Naturfreunde war im Prinzip, da gibt es einen Ausspruch von Karl Renner, der gesagt hat, kein Flächen der Erde gehört uns. Das war die Zeit der Industrialisierung. Den Kindern ging es saumäßig schlecht, den Frauen ging es saumäßig schlecht, die Arbeiter in gewohnt. Und da war die Sehnsucht, Urlaub war ein Fremdbegriff praktisch. Ne? Dann kam natürlich die Idee, man baut möglicherweise an landschaftlich schönen Gegenden Häuser, die einem selbst gehören, die man selbst verfügen kann durch die Naturfreunde, damit die Kinder sich erholen können und so weiter, damit man sich frei entfalten kann. Und daraus hat sich im Prinzip dann auch sowas wie ein bestimmtes politisches Bewusstsein und eine Sensibilität zur Nähe der Natur ergeben. Also aus diesem Konglomerat letztendlich ist dieses ganze Leitbild der Naturfreunde, das heutige Moderne, entstanden, weil das war immer ein Prozess von einer ewigen Anpassung, also je nachdem an die gesellschaftlichen Ereignisse. Damals war das natürlich so, dass man gesagt hatte, da war dieser Erholungsgedanke, der stand im Vordergrund. Deshalb auch ganz typisch, die Wiesbadener Naturfreunde, das waren ursprünglich zwei Vereine, die Schiersteiner Naturfreunde, das ist das Schiersteiner Haus, auf dem wir jetzt gerade sitzen, das sogenannte Heidehäuschen. Die Naturfreunde Wiesbaden, die hatten ein Haus in Dickschied im Taunus, das war schon etwas weiter weg. Das ist irgendwann in den 20er Jahren wurde das gekauft als Jagdhütte, also nicht ausgebaute Jagdhütte. War im Prinzip zunächst ein Wanderunterstand, aber da waren wir schon als Wiesbaden, waren wir schon weiter draußen. Man hat schon ein bisschen Exklusivität gehabt. Währenddessen, im Gegensatz zu diesem Schiersteiner Haus hier, das Schiersteiner Haus, auf dem wir jetzt gerade sind, die Gemarkung hieß früher Heide. Und der Freudenberg, das war früher, ja, der Treffpunkt der Schiersteiner Jugend, da haben sich die getroffen und bla und blub und so weiter. Unabhängig jetzt vom Schloss hat damit also überhaupt nichts zu tun. Und von daher ist dieser Standort auch hier entstanden letztendlich. Und dieses Haus, dass das so praktisch ja heutzutage auf Stadtgelände steht. Ne? Damals war Schierstein ja noch kein Teil von Wiesbaden, muss man ja wissen. Das war praktisch das Schiersteiner Naherholungsgebiet.
Naturfreunde werden zur Gründung einer touristischen Gruppe eingeladen. So lautete ein Inserat im März 1885, das der Sozialist und Lehrer Georg Schmiedl in der Arbeiterzeitung veröffentlichte. Sein Ziel war wohl, Gleichgesinnte zur Gründung einer touristischen Gruppe zu finden. Zu den ersten, die antworteten, gehörte Karl Renner. Von ihm stammt die Aussage: »Kein Fleckchen Erde gehört uns«. An Ostern 1885 ein erster Ausflug in den Wald um Wien herum, im September die Gründung des Touristenvereins Die Naturfreunde. Um was ging es bei den Naturfreunden und wie hat sich die Bewegung entwickelt?
Und da muss man sagen, da waren rein völkische Angelegenheiten wie Volkstanz, Gitarre spielen, Es gab Anleihen, sagen wir mal, an die Wandervögel. Das war auch schon mal so eine Hausnummer und so weiter. Aber es war nicht so ganz einfach, sich zu orientieren an einer bestimmten Politik. Letztendlich war klar, überwiegt hat der freiheitliche Gedanke, wir gehen da raus, wo wir wollen. Wir singen Lieder, die unbedingt nicht übereinstimmen mit dem, was so die Mächtigen im Staate denn von uns wollen und so weiter. Und das hat zu einer gewissen Politisierung geführt. Das sind alles so Symptome gewesen, wo sich, und das geht jetzt bundesweit, so hat sich bundesweit die Naturfreundebewegung entwickelt. Sag mal, dass die Häuser so alle in dieser Richtung sich entwickelt haben, die einzelnen Ortsgruppen sich entwickelt haben. Daraus entstanden sind natürlich dann, ja, also ganz auch unterschiedliche Geschichten. Es gibt heute 400 Naturfreundehäuser in Deutschland. Das beginnt mit einem 4-Sterne-Hotel am Bodensee mit eigenem Strand. Im Prinzip ist das verkauft worden, das Haus, an einen Unternehmer letztendlich nicht verkauft worden, verpachtet, und es gehört heute eigentlich in Hafen vor den Naturfreunden. Das ist ein Wirtschaftsbetrieb draus entstanden. Und dann geht es bis runter, bis zum einzelnen Wanderstandpunkt oftmals. Also gerade im Taunus wird man einige finden, gibt das Homburger Haus ganz in der Nähe und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Häuser, und die haben sich dann in einer Art entwickelt, die in der Regel eigentlich das Gesicht des Vereins wiedergespiegelt haben und sowas. So ist diese Unterschiedlichkeit zustande gekommen. Entstanden ist daraus eins, die Lieder, die bei uns gesungen werden oder noch gesungen werden, nicht mehr lange wahrscheinlich, aber gehören vor allem diese Lieder dazu, die aus der Pfadfinderbewegung kommen, Freiheitsliebe. Deutlich wird es ganz einfach an unserem Gruß. Unser Gruß, das versteht manch einer nicht. Bergfrei, jeweils B groß und F auch groß und zusammengeschrieben. Das ist der Gruß Bergfrei. Das war die Distanzierung vom Alpenverein. Der hatte den Gruß Bergheil. Und damit ist schon deutlich geworden, wo eigentlich hier die Unterschiede liegen. Also letztendlich, ne?
Schierstein war damals Industriegebiet und noch selbstständige Gemeinde. In einer vergangenen Sendung hatte ich auch über die Flößer im Schiersteiner Hafen berichtet.
Also ein Teil der Naturfreunde ist abgesplittert dann im Dritten Reich zu diesen Bergheilmenschen und sowas, aber sehr klein. Der größte Teil kam aus der Arbeiterbewegung. Das ist hier, Schierstein war es klar, das Industriegebiet und so weiter. Da haben die sich rekrutiert und haben natürlich auch von daher, aus dieser Nähe heraus, haben die auch politische Bildungsarbeit betrieben. In Maßen, das ist klar, aber das spiegelt sich auch darin wieder, dass, was sagen wir mal, der Verein, der hat sich, oder auch der Verband, der hat sich unterschiedliche Namen gegeben. Freizeitverein, politischer Wanderverein. Dann gab es so Unterabteilung drin, die roten Socken, das waren so die knallharten Linken und so. Also all diese ganze Bandbreite, die gab es da. Und insofern übrig geblieben ist immer stets eine politische Bewegung, die aber auf Basis ihrer Grundwerte gelebt hat, die da heißen Demokratie, Freiheit letztendlich. Und da ist auch der Begriff der Nachhaltigkeit, ist da schon stark ausgeprägt worden, und das hat sich bis heute eigentlich so gehalten. Also unsere Geschichte der Naturfreunde, also ganz speziell hier, was wir hier so mit Wiesbaden zu tun haben.
Noch einmal zurück zu den Anfängen der Naturfreunde.
Entstanden ist die ganze Bewegung ja in Österreich. Das erste Naturfreundehaus am Padasterjoch entstanden. Das ist noch in dem Jahrhundert davor entstanden und so weiter. Und diese Idee, da sind viele, sind dahin gewandert und haben gehört und so weiter, ist alles, da gab es ja diese Kommunikationsmöglichkeiten nicht, ne? Da waren einige dort, und die Auswanderer, die von da gekommen sind, auch nach Deutschland und so weiter, die haben diese Ideen mitgebracht, und das hat dann aber doch schon recht schnell dazu geführt, dass, also wie auch hier in Wiesbaden, sich sehr schnell solche Gruppen gebildet haben, ne? Und so weiter, oder in Schierstein. Schierstein 1924, Wiesbaden, die Gruppe selber 1912 schon. Meritstraße ist aber mal mit ein paar Namen verbunden, unter anderem mit Schorsch Buch auch. Also das ist die Meritstraße, da war ursprünglich mal, das war mal das Naturfreundehaus, der Wiesbadener Stadthaus auch, ne? Und zwar ist das dort, später war ein Kino drin. Und das Interessante ist, wie lange sich Geschichte halten kann. Irgendwann später hat er die IG Druck und Papier als Gewerkschaft aus diesen traditionellen Geschichten heraus dort ihr Büro aufgeschlagen und hat ist nicht ins Gewerkschaftshaus, also nicht ins DGB-Haus am zweiten Ring dann gezogen und so weiter. Also das war so diese historische Geschichte. Das war auch meine erste Aktivität in der Bellrichstraße noch und sowas. Irgendwann sind natürlich solche Eigentumsfragen auch in Zweifel gezogen worden. Ne? Klar ist, 1933 war es logisch, das war das Ende dieses Hauses hier. Ne? Das war auch das Ende in Dickschied des Hauses. Das sind beide Häuser von den Nazis besetzt worden, also von der SA, zerschlagen worden, letztendlich zum Teil, also erst benutzt und dann zertrümmert oder wie auch immer, genau hier das Haus. Da draußen im Flur, da steht noch ein Rest, eine Konsole, da sind noch Steine drin, die Naturfreunde aus ihren Wanderungen mitgebracht haben. Hier war eine riesen Steinsammlung in dem alten Heidehäuschen, der Heidehäuschen 2.0. Das war ja eine Blockhütte, also ja, Blockhütte schon geschmeichelt, also sagen wir mal, nach dem Krieg. Und all diese ganze komplette Sammlung ist praktisch, die ist zertrümmert und zerschlagt worden. Ein Teil haben wir dann gerettet fürs städtische Archiv und sowas. Da steht noch ein Teil. Aber das war natürlich das Herzblut von den Schiersteinern auch, ne? Da gab's den Schumann und sowas. Also all diese Schöngeister in der Naturfreundebewegung, die sich damit beschäftigt haben, die haben damals schon von der Kraft 4, die haben alles Bücher gemacht, Steinesammlungen und so weiter, wissenschaftliche Geschichten geschrieben und sowas. Und von daher kann man ja sagen, ist auch der Begriff, der drin steht in unserem Namen, nämlich Kultur. Also bei uns heißt es ja heute nämlich Umweltschutz, Natursport, Kultur. Und jetzt wird es interpretiert mit sozialem Zusammenhalt und Ähnlichem. Das wird so in unterschiedlichen Namen wird das immer so an vorderste Position gerückt, je nachdem, welche politische Qualität der jeweilige Ortsverein hat. Aber diese Ortsgruppen selber waren politisch immer sehr autonom. Und wir haben also den Dachverband, den gab es ja sehr viel später, den Naturfreunde Deutschland. Auch die Landesorganisation gab es erst sehr viel später. Die hatte man damals eigentlich so nicht gebraucht und wollte sie eigentlich nicht haben. Es hat nur die eigene Freiheit eingeschränkt.
Das Gebiet, auf dem das Naturfreundehaus erbaut wurde, nannte man Heide. Warum Heide, fragte ich nach.
Das hieß Heide schlicht einfach, also Heck auch und so weiter. Aber Heck war nicht so bekannt wie der Begriff Heide. Heide auch deshalb, weil da gab es streng so ja bestimmte Teile, die jetzt heute hinterm Schloss liegen und so weiter, die eigentlich an die Heidelandschaft und die Brücke Heide so ein bisschen entwickelt haben. Da haben auch die Schäfer ihre Schafe drauf weiden lassen und so weiter. Und da kam der Begriff Heide, die Gemarkung, ne? Heck, das war die zweite, das hat Heck heißt ja alles Böchen, das Gebück, Heck oder wie auch immer, das hat so eine landsmannschaftliche Geschichte. Aber im Prinzip, der amtlich verwendete Begriff hieß Heide. Ne? Deshalb auch haben wir auch ganz bewusst gesagt, nein, es bleibt das Heidehäuschen, Ende. Also auch das erste Haus, 1928 eröffnet wurde, hieß das Heidehäuschen. 28 ist das erste Haus hier eröffnet worden. Ja. Erst war es ein reines Vereinshaus. Und dann hat man natürlich gemerkt, dass hier die Landschaft gar nicht so die schlechteste ist, dass man gemerkt hat, wie es dicht am Rhein, man kann für kleines Geld hier und so weiter und so fort. Dann ist man erst auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, wir richten Schlafplätze ein. Das war in dem ersten Blockhaus, das ist das, was da oben hängt, war das noch, also das Bild, das war noch ein bisschen wenig, ne, oder so war es, da war, ja, Matratzenlager und ähnliches war da angesagt, ne. Im Heidehäuschen 2 dann, ja, 1953, 54, als das wieder aufgebaut wurde, da waren dann schon so 25 Betten drin in unterschiedlichen Zimmern. Allerdings jeweils 6 Bettzimmer. Das war normal, ne? Also hatte schon ein bisschen mehr Luxus und man war auch irgendwann gezwungen, Duschräume zu installieren, weil der Wanderer hat stark gerochen, wenn er verschwitzt war und dann musste natürlich auch geduscht werden. Also haben sich dann die Häuser entwickelt bis in so Mitte der 50er Jahre und so weiter. Dixit, im Gegensatz dazu, dass die Wiesbadener, die haben schon sehr früh auf dem Markt gewesen in der Vermietung und so weiter. Die haben ein zweites Haus gebaut. Also da stand nur eins so ein Haus, da haben sie ein zweites gebaut und haben das als Bettenhaus konzipiert letztendlich und haben dann in Dixit eigentlich richtig Werbung gemacht. Mittlerweile hatten sich ja auch die Naturfreunde international gegründet. Und es war so, dass Dixit eigentlich von holländischen Besuchergruppen, Naturfreunden, also sehr in Anspruch genommen wurde. Da gibt's auch heute noch Kontakte. Also ich gebe eine Frau, die ist 78 oder sowas, mit der schreibe ich mir heute noch so mal über Facebook oder sowas. Aber das war für die natürlich kleines Geld. Das war immer unsere Maßgabe. Also arbeiterbewusst, logischerweise, man kann sich nicht viel leisten. Und das hat sich auch hier im Haltehäuschen in den Modernen jetzt gehalten. Wir haben Übernachtungspreise, das ist, ja, die sind einmalig, ne, und sowas.
Das Naturfreundehaus Haidehäuschen 3.0 bietet 27 Übernachtungsmöglichkeiten und ist ein Selbstversorgerhaus.
Also eine Übernachtung hier im Haidehäuschen für Normalbelege kostet 25 Euro. Es ist halt ein Selbstversorgerhaus. Das ist so das Entscheidende. Und wir wollen natürlich schon, dass wir als Naturfreunde auch sichtbar sind für andere, für Wanderer, für Wandergruppen, die da kommen. Sagen so, warum macht er das? Aus diesem Grund, ne, freiheitliches Wandern und so weiter, demokratisches Wandern. Zum Beispiel in der Frauenpolitik waren Naturfreunde sehr schnell eigentlich sehr weit vorne. Nicht zur Freude von allen Bevölkerungsschichten, ne, und sowas. Das war immer Sinn und Zweck, dass so dieser Grundgedanke, wir kommen aus der Arbeitergesellschaft und dort wollen wir auch verankert bleiben und so weiter. Das war der Grundgedanke, der sich eigentlich nie entfernt hat, so richtig, ne. Nur wenn mal die am Bodensee machen das, also das ist, oder, im Schwarzwald, auf dem Feldberg, ne? Da steht auch so ein exklusives Teil. Das sind allerdings fast nur Naturfreunde, oder? Da hat man wenig Chancen. Aber bei hier ist es schon möglich. Wir vermieten das Haus ja auch am Wochenende, manchmal für Hochzeiten, wo wir alle ein bisschen überrascht waren, letztendlich, wie viel Aufwand betrieben werden muss, um dann das Haus auch tatsächlich finanzieren zu können. Also auf Dauer, da, das wird schwierig. Das beginnt mit dem Wald, der hier drumherum liegt. Da haben wir einmal, weil einige morsche Äste und Bäume und so blauen Blumen, haben wir das gemacht und haben dann festgestellt, das waren 12.000 Euro auf einen Schlag, ne? Die müssen halt erwirtschaftet werden. Das führt dazu, dass wir das ganze Haus auch noch nach wie vor letztendlich ehrenamtlich betreuen, weil ansonsten können wir die Preise nicht halten. Wir haben ja jetzt schon Kompromisse gemacht. Die Grundreinigung vom Haus, also hier wird immer, wer rausgeht, geht raus und hat Besen, hinter das Haus Besen rein. Das ist Grundsatz. Natürlich kein Vorher auf Dauer, also da haben wir eine Putzfamilie organisiert, die auf, also auf Minijob-Basis, die letztendlich dann die Sauberkeit dann so überwacht und macht und so weiter. Ich brauche eine unglaubliche Flexibilität, halt immer. Weil Wochenende ist oft was, dann laufen hier Konzerte. Wir haben so 7 bis 8 Konzerte. Die macht jetzt einer unserer Naturfreunde Veranstalter, die, da kann man so streiten, ob das ein Begriff der Kultur abdeckt. Also, ich bin sehr froh, weil das ist meine Musik der 70er Jahre, alles gut. Aber es frisst natürlich unheimlich viel ehrenamtliche Energie, weil da müssen sie vorhalten, das ganze Gelände muss aufgebaut werden. Sie brauchen das Geräte dazu. Dann letztendlich wollen die Leute was zu essen und zu trinken haben. Da wird dann ja eine Beziehung zum Öko-Winzer aufgebaut und all so Zeug. Also auch hier der Begriff der Nachhaltigkeit. Das ist auch hier eher das Gesetz. Wenn und was ist, wenn eingekauft wird, wo wird eingekauft? Das ist die erste Frage, die geklärt werden muss. Und dann erst an der zweiten Stelle steht dann der Preis. Und das führt dann schon manchmal auch dazu, dass bei uns Angstschweiß auf die Stirn treibt. Ja, nehmen das die Leute dann auch oder nicht, ne? Also sag mal so, es ist uns gelungen, das in dem Ebenmaß zu halten. Das ist wirklich, aber es ist eine Gratwanderung. Es ist wirklich eine Gratwanderung und ich bin jetzt hier aktiv seit 2010. Richtig, ab 2011 war ich stellvertretender Vorsitzender und später Vorsitzender vom Verein. Und jetzt kümmere ich mich eigentlich nur noch um die Betreuung des Hauses und wie auch immer. Weil ich versuche schon seit mehreren Jahren in Rente zu kommen und so weiter, was irgendwo schwierig ist, aber naja, die sagen alle, ach, du kannst ja noch.
Die Zeiten haben sich geändert Und dies auch mit Folgen für die Naturfreunde.
Die Zeiten sind vorbei, als wir mit der Klampe am Lagerfeuer gesessen haben, Friedenslieder gesungen. Das ist rum, ne? Wir brauchen heute Angebote, die modern sind, weil sonst gehen wir unter. Wenn wir diese ganze Bandbreite, die wir haben, tatsächlich Kultur, Natursport und soziales Zusammenleben, wenn wir das alles berücksichtigen und wie auch immer, wir schaffen es auf keinem einzelnen Gebiet so richtig, ein Alleinstellungsmerkmal herzustellen. Das heißt, wir agieren mit unserem Gesamtbild, was wir haben. Und das ist ein wunderbares Gesamtbild, aber auch ein sehr fragiles. In dem Moment, wo bei uns einzelne Leute rausbrechen, bricht auch eine ganze Veranstaltungslinie unter Umständen oder ist die zumindest gefährdet. Ne? Das ist das Kernproblem, in dem wir uns durchschlagen. Auf der anderen Seite sagen wir uns, dieses Grundverständnis, dieses Grunddemokratieverständnis, was wir so entwickelt haben im Lauf der Geschichte und sowas, das hat heute schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist heute gegenüber diesem angepassten Gehabe, was es alles gibt und so weiter, dieser Handygläubigkeit beziehungsweise Smartphone-Abhängigkeit, da machen wir immer noch Unterschiede. Das sind die Geschichten, die wir auch beibehalten wollen und es scheint so zu klappen. Immer wenn wir denken, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Das ist also komischerweise, aber es funktioniert. Großes Dilemma, was wir haben, wir haben keine Jugendarbeit mehr. Hier ist das Haus gebaut worden mit einem Jugendraum, mit einem extra, das sollte extra für die Jugend sein und so weiter. Der ist nie richtig belegt worden. Da draußen steht ein Kletterturm, an dem wird nicht mehr geklettert und schon seit vielen Jahren nicht mehr und so weiter, weil sie brauchen ja heute, wenn sie den Kletterturm betreiben wollen, brauchen sie die Jugendlichen, die das betreuen, die die Kletterausbildung haben, die die Schulungen haben und alles dies drauf haben, kaum noch zu organisieren. Da gibt's natürlich der Kletterturm Naturfreunde aus, hat natürlich wenig Chancen gegen die Nordwand. Ne? Das ist halt so. Ne? Und deshalb jetzt auch der Versuch jetzt wieder von uns, dass wir jetzt in der Zusammenarbeit mit Wiesbaden engagiert, ob wir irgendeine Firma finden, die bereit wäre, diesen Kletterturm abzureißen, weil dann würden wir stattdessen eine Boulderwand aufbauen, an der sich vor allem die Kids austoben können. Weil wir haben oftmals bei Festen, da kommen dann die Kinder mit. Ne? Ja, was bietet man denn denen? Ne? Da ist die Klampe nicht sehr gefragt, das ist keine Frage. Ne? Aber wenn die den Kletterturm sehen, ist die erste Reaktion die, oh, schöner Bolzplatz, aber warum ist der Kletterturm zu? Ne? Also, dass wir da einfach flexibler werden, dass das schon als Freizeitangebot mehr wahrgenommen wird als bisher. Das ist kein Problem gerade bei uns. Ne?
Schloss Freudenberg galt als heilige Kuh.
Nee, historisch gar nicht. Das war immer die heilige Kuh da drüben. Das hat nie irgendjemand interessiert, ne, und sowas. Nein, es gab unterschiedliche Versuche von unterschiedlichen Vereinen. Die hatten mit den Naturfreunden nichts zu tun. Die Naturfreunde waren in der Zeit, die Schierscheiner zumindest, ein relativ separatistisch.
Okay. Es war klar, wir suchten nach dem Wort separatistisch.
Die haben auch die so nach außen, dass sie waren eher die Freunde der Selbstdarstellung, aber nicht die Freunde der Integration. Also wer da mitmachen wollte, war eine heilige Geschichte. Und das sind ja Rituale abgelaufen, da greift man sich dann in die Birne. Zum Beispiel sind die Schierstein Naturfreunde ja alle mit rechte Bachwasser getauft worden. Ne? Das ist ein kleines Bächlein. Aber der rechte Bach, der ist, sagt in der graue Stein was. Genau, an dem grauen Stein, ja unten im Tal, und das ist der rechte Bach, der ja hoch die Bäderstraße geht, an der Bäderstraße entlang. Ne? Und das war der alte Treffpunkt der Schiersteiner Naturfreunde. Und da gibt's auch diesen Gedenkstein mittlerweile. Da ist auch eine Platte, die habe ich noch mit organisiert und drangeschraubt. Also da war das wirklich so, da sind die Kids alle hingejagt worden, auch die Alten und so weiter. Und dass jeder Einzelne ist da tatsächlich mit dem rechten Passwasser getauft worden. Dann waren Mitglieder Schiersteiner Naturfreunde. Also, die haben sich schon sehr abgeschottet. Wobei natürlich, dass Arbeit der Kinder nicht unbedingt zum Schloss eine Beziehung aufgebaut haben, von der Optik her war im Prinzip schon auch klar. Aber was halt hier der Fall war, hier war ein großes Freigelände drumherum. Da sind viele Feste der Schiersteiner Jugend gelaufen und so weiter. Und da gab es auch Versuche von Schiersteiner Vereinen, hier mal einen Aussichtsturm drauf zu bauen. Und was der Teufel denn alles? Das ist alles gescheitert durch die Bank. beharrlich durchgehalten haben es die Naturfreunde selbst. Ende aus. Ne? Da war dann gar nichts. Aber sie waren natürlich nicht sehr auf dem Markt. Als Darsteller waren sie sehr beliebt, auch die Schiersteiner. Und das ist so, selbst eben Anfang der 50er Jahre, noch 60, bis 50er, 60er Jahre, gab's im Kurhaus eine Volkstanzveranstaltung der Naturfreunde, das muss ich mir mal vorstellen heutzutage, ne? Aber das gab's halt tatsächlich, ne? Aber es war eine Isolation, die haben also nie das ganze Gebiet, was ja so auf der Hand liegt, so, man übernimmt das, ne, oder was. Wobei, man muss sich im Klaren sein, es gab auch die Straße ja noch nicht. Das war ein Feldweg, korrekt, war ein Feldweg. Das waren halt Landstraßen, ne, zum Teil gepflastert oder wie auch immer. Also wäre ja mal interessant, sich so diese allein die Lage der Straßen sich mal genauer anzugucken. Aber ich habe schon mit Leuten von der Stadtentwicklungsgesellschaft geredet, für die ist das genauso, die wissen es nicht. Sie können es mir nicht sagen. Man konnte auch kein Mensch beantworten, warum die Gemarkung hier Heide hieß. Also die einzige Erklärung, die wir gemeinsam gefunden haben, war die, es gibt Bilder, das sieht das wirklich aus wie Lüneburger Heide, so ein Stück, da steht der Schäfer auf sein Dings gestützt und die Schafe drumherum. Da könnte man sagen, ja schon, ne, und so weiter. Aber Es ist vieles eigentlich nicht bewahrt worden, behalten worden.
Das Gebiet um das Naturfreundehaus herum wurde vorher militärisch genutzt, ursprünglich wohl ein Exerzierplatz, dann besiedelt von der Wehrmacht und letztlich durch die Amerikaner.
Wo die Amerikaner waren, plus dort, wo jetzt die links stehen, diese Studentenwohnheime. Da in der Kante muss das wohl gewesen sein. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das Camp Piri, das sogenannte, das waren ja die amerikanischen Kasernen, ob das Übernahme von deutschen Kasernen waren. Also großer Teil der Kasernen sind ja so von den Amerikanern übernommen worden. Der vordere Teil, wenn man jetzt hier runterfährt, die Freudenbergstraße auf der linken Seite, da ist ja noch ein Stück, da ist noch der Reichsadler oben dran. Ne? Das waren nun deutsche Kasernen, die übernommen worden sind. Ne? Und ich glaube auch, dass sich da das Camp Piri, der Urschleim, der dort war, da war dieser Exerzierplatz, wie auch immer. Als dann später diese Kaserne draufgebaut wurde, da ist auch relativ viel verschüttet worden. Das war ein komplettes deutsches Kaserngelände. Und das fängt, wie gesagt, schon dahinter, hinter diesem Gartengelände. Fängt ja schon an, die ersten Häuser, da waren, überall waren, standen da noch Kasernenblöcke. Also ein echter Standort. Es gab sogar mal, wenn ich recht weiß, gab es da mal sogar eine bekannte Reiterei, die da so mit Pferdestall und allem Möglichen und so weiter. Muss also jedenfalls schon sehr lang gewesen sein, ne? Von daher, aber da fehlen also auch Daten, Maße, Gewichte, also, es wäre mal interessant, das rauszukriegen. Matthias Schenk, mit dem habe ich versucht, ein paar Mal. Matthias Schenk war ja an solchen Geschichten immer unheimlich interessiert. Selbst Matthias Schenk hat da nie was rausgekriegt. Mit Matthias Schenk haben wir x-mal Kontakt gehabt und Verbindungen hergestellt, aber Matthias hatte eigentlich da immer einen Zug ins Große. Der hat dann die Zusammenarbeit sich so vorgestellt, dass wir eine Dependance des Schlosses werden. Also das haben wir gesagt, Matthias, bei aller Liebe, aber schau mal, wir haben eine politische Variante. War ja ein lustiger Kerl.
Die Illegalen, eine Widerstandsgruppe. Ich zitiere aus der Jubiläumsschrift der Naturfreunde Wiesbaden, e.V. Die Illegalen. Von Friedrich Schiller, Wiesbaden, Schierstein. Es geht nicht um diese oder jene Organisation, um diesen oder jenen Verein. Es geht um Deutschland und weiter nichts. So sprach in Breslau Charmer Osten, er sprach vor 20.000 Mann. Und diesmal ging's auf unsere Kosten. Er himmelte den Führer an. Und im Kommerz, der darauf folgte, vor 1000 Führer der Vereine, den Sport der Arbeit er erdolchte, saß fröhlich er beim Flaschenweine. Völkisch muss das Leben, das wir in Zukunft führen, sein. Wir werden euch dasselbe geben, stimmt freudig in, Sieg Heil mit ein. Und wir waren längst zerschlagen, die Bewegung in den Tod gehetzt. In Frankfurts alten Mauern Tagen des Dritten Reiches wandere jetzt. Von Seelenkult und deutschen Wandern, man sprach von Geist vom Vaterland. Und einer sagt es jetzt dem andern, wir wandern nun im Reichsverband. Doch was ich davon hier sage, unterm Hakenkreuz zu wandern, das kam für uns niemals in Frage. Das überließen wir den anderen. Naturfreund sein heißt Kämpfer sein. Nie strecken wir die Waffen. Wir warten treu dem Verein in unserem weiteren Schaffen. Und unser Gruß geheimlich schallt, wenn auch in trüben Tagen, in tiefem, stillen, grünen Wald. Nie taten wir verzagen. Wir hielten durch die 1000 Jahr und trafen uns im kleinen Kreise, erzählten uns, was einstmals war, in froher, alter Weise. Wir pflegten unsere Wissenschaft, die Zeit war uns gegeben, ein stiller Kampf mit Mut und Kraft, denn Wandern, das heißt Leben. Und dann kam mit der Post ins Haus eine Karte angeflogen. Ich komme mit Familie Klaus am Sonntag angezogen. Dann waren wir sofort im Bilde, der Treffpunkt war schon ausgemacht. Die Familie, unsere Wandergilde und manchmal haben wir gelacht. Im tiefen Wald, weit ab vom Wege, wo kein Verkehr, kein Mensch war dort, wo sonst nur Wild und Jagdgehege, war unser Lagerplatz am sicheren Ort. Als Tisch ein Stamm, der dickste Eich, der Himmel unser Zelt. So tagten wir im Dritten Reich, das war so unsere Welt. Vertreten waren meist nur vom Vorstand die Kanonen. Das waren des Jahres schönste Tour, das Treffen aller Zonen. Von Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, von Mainz am schönen Rhein, von Schierstein rechts vom großen Bach, sie alle fanden sich dort ein. Wir trafen uns ganz klein an Zahl, verboten und geknechtet. Wir tagten darum illegal, wir waren doch entrechtet. Doch eins war uns immer klar, die Zeit, die kann nicht bleiben. Denn gar so groß das Unrecht war, wir helfen es vertreiben. Die Lüge war jetzt obenauf, das Faustrecht war im Land. Gar manches nahmen wir in Kauf, doch schüren wir den Brand. So tagten wir im Freundeskreis, da gab es viel zu klären, und keiner gab dem Nazi preis, was alles war zu hören. Und gar zu schnell war um der Tag, der frohe Tag vergangen. Wann werden wir, Gott sei's geklagt, zu unserem Recht gelangen?
Doch nun wieder Arno Enzmann.
Was mich so ein bisschen verblüfft, diese Geschichte zum Nationalsozialismus, wie es bei uns hier zu diesen Illegalen kam. Ne? Gerade die Schiersteiner Gruppe war ja eine derer, die sag mal, sich versucht hat zumindest zu organisieren über die Nazi-Zeit. Es gab ja in diesem Broschüre auch drin, die Illegalen nennen sich das, das sind natürlich solche, die sind rumgewandert und haben sich an unterschiedlichen Stellen im Wald getroffen. Sei es mal in der Nähe von Rüsselsheim, egal wie, die waren unterwegs. Was mich nur so erstaunt hat, die politischen Ansprüche, diese Systemveränderung, wo man sagen könnte, okay, das war für die Nazis eine relevante Größenordnung, wo sie, ne, hat auch in Schierstein eigentlich nicht unbedingt die tragende Rolle gespielt, sondern so dieser freiheitliche Grundgedanke, da stand stets im Vordergrund, wir lassen uns von denen nicht irgendwie oder irgendwas, ne, und sowas. Und schon gar nicht von dem, ne. Daraus ist es entstanden über die langen Jahre hinweg, diese Illegalen und so weiter. Da gibt's auch noch einen Stein, den wir bisher noch nicht so richtig gefunden haben. Und sagen wir mal so, unterhalb vom grauen Stein konnten wir uns noch nicht darauf verständigen und einigen, ob das der Stein war, an dem sich die Schürsteine immer getroffen haben, um ihre Politveranstaltung abzuhalten. Da debattieren natürlich die Heilschürsteine auch rum oder wer auch immer. Ich will denen auch ihr Spielzeugchen wegnehmen. Wer bin ich denn? Also von daher spielt das natürlich jetzt so keine große Rolle. Was bei mich also ganz wesentlich war, weil sie eigentlich auf diese Art und Weise nachgewiesen haben, dass ein unterschwelliger Widerstand möglich ist. Ne? Bis hin zu Jean Sporn, der dann letztendlich dann ja auch mal verhaftet war und letztendlich mal im KZ gesessen hat, ne? Und so weiter und so fort. So das Aushängeschild, also letztendlich. Der hat ja auch die Verbindung hergestellt, oder war verantwortlich dafür, dass die Schiersteine relativ schnell das Gelände zurückbekommen haben nach dem Krieg wieder. Ne? Dass das ein hübsches Gelände ist, das haben noch andere gemerkt, ne? War auch klar. Ne? Und George Buch hat auf jeden Fall unglaublich viel daran geleistet, dass die Schiersteine dieses Haus dann auch irgendwann wieder zurückbekommen haben. Was er nie geschafft hat, ist dann so viel Geld zur Verfügung zu stellen, dass ein neues Haus gebaut werden konnte. Ne? Da ist das eine Häuschen 2, das war dann schon eine sehr primitive Einrichtung. Hat ja aber auch seinen Reiz, weil die Vorstandssitzung damals im Häuschen 2, die haben maximal im Winter so eine Viertelstunde gedauert, weil da nur ein Kachelofen drin war. Das Ding ist nie heiß geworden. Also das war alles klar, Kragen hoch und so. Was war notwendig? Nichts wie weg, ne?
Ich fragte Arno Enzmann nach seiner Geschichte bei den Naturfreunden.
Meine Freundschaft eigentlich zu den Schiersteiner Naturfreunden und auch hier zum Haus ist dadurch so entstanden, dass ich mit dem Werner Fröb, Andreas Fröb ist ein Nachbar von mir, Elektriker, und Werner Fröb ist der längst gediente Vorsitzende aller Naturfreunde Ortsgruppen, die ich kenne. Ich glaube, er war 36 Jahre Vorsitzender, also direkt nach dem Krieg, Blatt, Steins, nein, nicht direkt nach dem Krieg, es war, hat 4-5 Jahre gedauert, aber dann ist der Schumann gestorben, das war der Altvorsitzende in Schierstein, und da ist der ganz junge Werner Fröb, ist es geil, der war so geschubst worden, und Werner Fröb, ja, das war für mich so ein bisschen wie ein Vaterersatz, den ich nicht so richtig hatte, der mir immer erklärt, so, Bub, also das hier, jenes und so weiter. Schiersteiner, total geprägt oder was, lebt aber noch, ist mittlerweile, glaube ich, aus 94 oder sowas, ja. Und aber zurück zu den Illegalen, das ist auch nie richtig aufbereitet worden. Es gab Versuche unterschiedlicher Art mal, also aus dem eigenen Vorstand hier, wo man sich dann gesagt hat, Herr, was müsst ihr mal gucken, was da ist. Das war ja auch für mich eine Hauptantriebsfeder letztendlich. Also weil so habe ich nahezu gesucht, war ja logisch, ne? Und das ist aber auch intern kaum aufzuklären gewesen, auch die beteiligten Figuren. Es sind einzelne Figuren oder Personen erkennbar gewesen, die noch im Verein aktiv waren. Da war niemand, der geredet hat. Also das fand ich einfach sehr merkwürdig. Die waren ja im Widerstand, sage ich mal so. Sie hätten ja durchaus sagen können, also wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt. Oder es wäre ja kein Mensch auf die Idee gekommen zu sagen, ja, hätte es verhindern können oder irgend sowas, war ja nicht. Trotzdem, hat hier nie funktioniert. Ne? Das ist wirklich, das ist sehr, sehr seltsam. Und da gibt's vieles, glaube ich, was in Wismar nicht so ganz aufgeklärt ist. Also das ist so, ich bin ja Darmstädter vom Herzen her. Und da ist man gewohnt hinein, ne? Und da wird gegraben, bis man findet, oder wie auch immer. Ich bin eigentlich erst als Rentner hergezogen und sowas. Ne? Aber es ist komisch, es ist nie aufgearbeitet worden, obwohl jetzt gerade mal diese Geschichte der Illegalen, finde ich, eigentlich etwas wäre, wo man schon hätte sagen können, Leute, da kann man aber auch hier eine Darstellung machen, eine Dauerdarstellung machen. Also all dieses, ja, da draußen an der Tür hängt ein Schild, ne, über die drei Heidehäuschen. Das habe ich durchgesetzt. Also das war schon eine Diskussion ohne Ende. Ja, brauchen wir das und wie auch immer. Es ist ja diese Historie hier. Das ist ja eigentlich das unglaublich Spannende an dem. Also, aber da gibt es relativ wenig Bereitschaft. Also, da
ich,
so.
Im Schiersteiner Hafen steht eine Skulptur. Es ist der Stiftrappler. Was sich hinter dem Namen Stiftrappler verbirgt, erläutert Arno Enzmann.
Die Figur des Stiftrappler, ne? Die ist ja genauso legendär, wo man, also nach der 17. Erklärung, wie das Ding zustande gekommen ist, habe ich dann gesagt, irgendwann, ich gehe nur noch nicht hinein, wenn es mal steht, wird alles gut. Also gerade der Stiftrappler, die letzte Legende, die ich jetzt noch hatte, war ja die, dass die Flößer, weil die ja immer relativ wenig Geld hatten und hatten aber immer ein paar Nägel einstecken, und haben dann mit den Nägeln geklappert, wobei die jungen Mädchen gedacht hatten, die hätten Geld. Und kann man nun glauben oder kann es lassen? Also das ist okay. Ne? Es gibt, dass es nicht die Flöße waren. Die Flöße-Geschichte ist ja wie spannend, weil mein Vater tatsächlich aus dem Schwarzwald kommt. Und da gab es diesen berühmten Holländer Michel. Also ich weiß nicht, ob Sie das Märchen kennen, aber das war eigentlich für uns normal, dass die Abhänge des Schwarzwalds, dass da abgeholzt wurde und so weiter und dann über die Kinzig, über alle möglichen Nebenflüsse und so weiter, dann runter auf den Rhein. Und der Schiersteiner Hafen war eine der wichtigen Flößehafen, bevor es dann nämlich tatsächlich um die Lorelei ging, was ja immer dann schon damals schwierig war, und die Holländer dann dieses Holz für ihren Schiffbau oder für ihre Häuser in Amsterdam und überall, da stehen ja überall die Häuser, stehen ja nach wie vor auf Schwarzwälder Holz, ne? Mein Vater war da immer so furchtbar stolz drauf, ich weiß gar nicht warum, weil die da so Holz reingerammt haben. Na okay, der war ja auch mal offen, dieser Fährhafen, also. Der hat ja einen Zufluss, ne? Der ist ja später zugebaut worden. Ja, der ist später zugebaut worden, wo jetzt die Autobahnbrücke ist, ne? Da gab's einen Zufluss. Das heißt, praktisch ist ein Wasseraustausch angeblich, hat mir der Dingsens vom Heimatmuseum erklärt. Gab's einen Wasseraustausch praktisch, also entlang der Fließgeschwindigkeit des Rheins, ne? Aber es soll da einen Zufluss gegeben haben. Wobei der Hafen eigentlich erst eine Rolle gespielt hat, als die Flößerei schon im Prinzip auslaufendes Modell war. Ne? Das hat ja nach dem Krieg nochmal richtig einen Schub. Es war ein Teil der Reparationszahlungen und so weiter, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat es natürlich einen Schub gegeben, aber im Prinzip war schon absehbar, dass so Holz allmählich, ne, verschwindet zugunsten von Beton und so weiter. Und das sieht man ja dann an dieser wunderbaren Spannbetonbrücke am Schiersteiner Hafen, wo dann klar gemacht worden ist, wer in Zukunft das Sagen hat, nicht das Holz jedenfalls. Naja, also okay. Wir werden jetzt einen Kulturradtrail einrichten wollen. Das ist auch eine Erfindung der Naturfreunde. Sogenannte Kulturradtrails, so dass alle Ortsgruppen, oder die Lust haben, die richten eine Wanderung ein, wo dann ein Ziel und Beginn meistens Rundwege, jetzt bei uns wird es kein Rundweg werden, im Prinzip entlang von Denkmälern gegangen wird und so weiter und über die Geschichte der Stadt und so was berichtet. Also haben wir hier uns entschieden für Treffen am Schiersteiner Bahnhof, runter zum Hafen, den Hafen rum und die Spannbetonbrücke, logischerweise das Wasserwerk und all diese solche Geschichten. Und dann geht's natürlich auch zur Roten Gräfin nach Frauenstein. Ne? Das ist so. Die Rote Gräfin ist die Lebensgefährtin eines berühmten Sozialdemokraten gewesen, die in Frauenstein auf dem Friedhof begraben liegt. Sie ist jedenfalls bekannt geworden, dass sie sehr viel Gutes getan hat und. Und da wollen wir dann praktisch so dann zurück und über Frauenstein dann zurück zum Heidehäuschen. Diese Kulturadresse, das ist eben auch solche Geschichten wie das Schloss und alles in der Regel zu behalten. Wobei jetzt die Naturfreunde Wiesbaden, die jetzige Truppe, die es jetzt gibt, das Schloss niemals als ein Schloss betrachtet oder wie auch immer, sondern stets das Haus der Sinne.
Wie sieht es aus mit der Zukunft der Naturfreunde angesichts von KI und virtuellen Welten? Welche Einschätzung hat dazu Arno Enzmann?
Ich sag mal, die Zukunftsprognose für die Naturfreunde, welche ich persönlich abgeben sollte, ist für mich nicht die beste. Das ist, ich weiß nicht, ob wir ein aussterbendes Genre sind. Kann sein. Ich weiß nicht. Ich werde es verteidigen bis aufs Messer, das ist auch klar. Aber ich bin auch überzeugter Gewerkschafter. Ich Bis seit wann bin ich jetzt mit? Bis seit 67 Jahren. Aber ich habe doch mit 14 meinen ersten Beruf gelernt. Und damals hat mein Ausbilder noch mit seiner Armschiene, ich habe Chemigraf gelernt, Druckformhersteller für den Buchdruck. Also ich kann auch selbstständig Führungen in Mainz im Gutenberg-Museum machen. Ich kann das alles erklären, habe ich alles selber erlebt. Da hat er natürlich mit seiner Armschiene, weil Grundlagen die Zinkplatten, auf denen wir gearbeitet haben, und drüber so eine Armschiene, ne, dass man die Hand auflegen konnte zum Zeichnen und Malen und so weiter. Und dann hat er die aufgehört und gesagt, also unterschreibst du es jetzt, ja oder nein, zack. Und dann war gut, dann war ich Gewerkschaftsmitglied, ne. Deshalb ist es auch so bei vielen Naturfreunden dieses Triumvirat, man ist Mitglied bei Gewerkschaft, bei Naturfreunden und bei der ABO. Das ist für viele der Standard hier, ne? Und so was. Ich habe noch einen vierten dazu genommen, ich bin auch beim BUND Mitglied, ne? Weil ehrlich gesagt ist mir der Naturschutz immer ein bisschen unter Wert behandelt worden. Die große Aktion, die wir noch mitgemacht haben, also auch, da war ich schon maßgeblich mit beteiligt. Das war die Wasseraktivitäten, Blaue Flüsse für Europa und all dieses, ne? Und ich habe Bildungsarbeit für Verdi betrieben, auf der Erwachsenenebene und sowas. Gerade wir hatten ein Wochenseminar-Konzept, Wasser ist Leben, Wasser ist Geld, also was ist Wasser, das Kampfmittel, das zukünftige Blabla, also all diese ganzen Zusammenhänge. Und natürlich hat es gepasst mit Blaue Flüsse für Europa, das hat ja dann zusammengepasst und bis hin zum Lachs im Rhein und was verteufelt denn alles, was dann die Folge halt wieder war. Ne? Und das ist ein bisschen eingeschlafen in Naturfreunde-Ebene. Und der große, große Stolz, den die Naturfreunde haben, sie behaupten ja heute, dass sie im oberen Teil des Rechtebachtals einen Golfplatz verhindert hätten. Wenn sie jetzt hinter Terra Levis, ist auf der linken Seite, sind so Äcker, Wiesen und so weiter. Und da ist irgendwann mal ein Golfplatz geplant worden. Das wäre dann der vierte Golfplatz in Wiesbaden gewesen oder so, ne? Und den haben wiederum die Naturfreunde verhindert. Und da sind sie noch, auch die sterben alle, die nach dem Schluss drauf sind, jetzt gerade so langsam aus. Aber das haben sie verhindert. Und das waren so die letzten großen Aktivitäten, was Naturschutz angeht, ne? Den Begriff Nachhaltigkeit jetzt einzubringen statt Naturschutz, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil das geht schon auch ans Eingemachte dann selber. Leben wir noch so richtig, wie wir leben und all dieses, was man sich dann zur Frage stellt. Das wäre jetzt so eins der Ziele, was ich noch gerne, aber es ist alles endlich irgendwann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Arno Enzmann.